Es kam also sehr viel Volk zu Jesus, haben wir eben gehört im Lesungstext von Gerhard. Sie umringen ihn. Wenn Jesus jetzt anfangen würde zu lehren, würden nur die ersten zwei Reihen was verstehen. Und da es eben damals noch keinen Manfred Geis mit Technik für draußen gab, musste er sich was anders überlegen. Und hat eine gute Idee, er geht in ein Boot und fährt ein bisschen raus auf dem See. Ich stelle mir das vor, da ist so eine Bucht, Jesus auf dem Boot und die Leute fast so wie in einem Halbkreis um ihn herum. Der Wind kommt von hinten und das Wasser, das verstärkt den Schall. Günstige Voraussetzung, dass die Menschen das also hören können. Der Wind hat es weitergetragen, so ein bisschen wie auch hier die Posaunenklänge beim Üben, dass die hier bei dir, Gerhard, angekommen sind. Und das ist eigentlich auch mein Wunsch für diesen Gottesdienst und diese Predigt. Dass die Melodie Gottes, die Töne Gottes, die Worte von Jesus weitergetragen werden in unsere Herzen, so wie sie damals vom Boot aus über das Wasser zu den Menschen getragen wurden, dass auch das heute in diesem Gottesdienst passiert. Jesus hat seine Predigt beendet. Die Leute gingen wieder nach Hause. Wie ging es weiter? Wir schließen direkt nach dem Lesungstext an. Da heißt es, als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus alleine waren, fragten sie nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Ich überspringe zwei Verse und dann fährt Jesus fort. Dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Das heißt, die Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn, du hör mal, Jesus, also das Beispiel, was du da eben gebracht hast, was meintest du eigentlich genau damit? Das finden wir im Markus-Evangelium immer wieder mal, dass die Jünger Dinge nicht verstehen oder dass es ihnen gar nicht so leicht fällt, in herausfordernden Situationen zu vertrauen und zu glauben. Die Jünger zeigen immer wieder einen Mangel an Verständnis und Vertrauen. Ich kenne das von mir auch. Gut zu wissen, dass ich da in guter Gemeinschaft bin. Das ging den Jüngern damals auch schon so. Und gut zu wissen, dass Jesus einer ist, der nicht sagt, wie, das versteht ihr nicht, na dann geht mal nach Hause, sondern dass er sagt, ich erkläre euch das jetzt. Ich schließe euch die Bedeutung dieses Gleichnisses und meiner Worte auf. Wo wir also auch zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich verstehe was nicht. Oder wenn ich in der Bibel lese oder mir fällt es nicht leicht zu vertrauen. Da ist Jesus einer, der sagt, und ich möchte dich dabei unterstützen. Jesus erklärt es also, und zwar folgendermaßen. Er sagt, der Bauer sät das Wort. Aha, das ist also der erste Vergleichspunkt. Der Samen, den der Bauer ausstreut, ist also das Wort. Das Evangelium, die gute Nachricht, im Speziellen, aber ich denke, wir können auch sagen, Gottes Wort ganz allgemein. Das Wort wird ausgesät. Wer der Sämann ist, erklärt Jesus nicht. Ob es Gott ist, der durch sein Wort die Bibel spricht oder einfach so zu den Herzen von Menschen, oder ob es Menschen sind, die im Auftrag Gottes seine Botschaft weitertragen. Wahrscheinlich beides. Ist auch gar nicht so wichtig. Hauptsache, die Botschaft kommt bei den Menschen an. Und darum geht es dann in diesem Vergleich von Jesus. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie wird das Ganze denn aufgenommen? Vier Möglichkeiten hat Jesus im Angebot. Und hier war ich erinnert an das Spiel, das man manchmal im Teenkreis oder in der Jugend spielt, was bin ich oder wer bin ich? Da kriegt man dann so ein Post-it an die Stirn geklebt, wo jemand anders irgendeinen Prominenten draufgeschrieben hat. Und man muss dann eben durch Fragen herausfinden, wer man ist. Also wessen Name da oben draufsteht. Es wäre zum Beispiel so, wenn ihr mir jetzt hier eins draufkleben würdet und ich würde fragen, habe ich am Wochenende 5 Tore geschossen? Und dann würdet ihr alle sagen, ja. Und dann weiß ich, aha, das ist der eine da von Frankfurt. Genau. Was mich persönlich auch sehr gefreut hat. Ja, sehr gut. Genau. Also die Frage, was bin ich? Wer bin ich? Möchte ich dir heute Abend aber mitgeben, wenn du auf diesen Text hier hörst. Wo würde ich mich einordnen? Der Samen fällt also auf unterschiedlichste Böden. Und so verschieden wie die Böden sind, so verschieden sind auch die Menschen. Und so verschieden wie die Böden sind, können aber auch Phasen im Leben eines und desselben Menschen sein. Das heißt, es kann in meinem Leben auch Phasen geben, wo eher das eine gilt und Phasen, wo eher das andere ist. Und vielleicht sogar nicht nur Phasen, sondern Bereiche meines Lebens. Vielleicht bin ich in dem einen Bereich meines Lebens wie dieser gute Boden, wo Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Aber vielleicht gibt es einen anderen Bereich in meinem Leben, wo der Boden anders aussieht, wenn Gott in diesem Bereich zu mir spricht. Deshalb die Frage, was bin ich? Wie ist der Boden meines Herzens aktuell beschaffen? Wo erkenne ich mich wieder? Und jetzt geht's los. Jesus erklärt, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei einigen Menschen ist es so, sie hören. Ja, auch die Menschen, um die es hier im ersten Vergleich geht, hören. Aber sobald sie es gehört haben, geschieht es wieder und wieder, dass die Vögel kommen und es wegpicken. Es ist also guter Samen gesät, aber die Vögel kommen. Und Jesus erklärt, die Vögel stehen für den Teufel, den Satan, den Widersacher Gottes. Nun, bei Vögeln ist es so, die wissen, wo es etwas zu holen gibt. Und dann kommen die auch schnell. Der Teufel weiß auch, wo es was zu holen gibt und zögert nicht, sondern nimmt das Wort, das in Menschen gesät ist, gerne auch wieder weg. Wie? Vielleicht indem ein Mensch es vergisst, sich ablenken lässt oder das Wort irgendwie überlagert wird. Das heißt, es geht nicht nur darum, das Wort zu hören, sondern auch zu bewahren, damit es Frucht bringen kann. Wie könnte man das machen? Nun, vielleicht indem man es zum Beispiel auswendig lernt. Nicht alles, aber vielleicht so ein paar Schlüsselverse. Im Englischen heißt auswendig lernen learning by heart. Das heißt, mit dem Herzen lernen. Was ich auswendig gelernt habe, das ist im Herzen sozusagen drin. Und was drin ist, na, das kann man nicht so leicht wieder rausnehmen. Und vielleicht hast du Lust, mit mir folgendes Experiment zu machen. Im November jede Woche einen Vers der Woche zu haben. Du nimmst dir einfach so ein Post-it, so ein Notizzettel, schreibst den da drauf und klebst den an dein Nachtschränkchen oder an die Tapete neben deinem Bett. Und immer wenn du morgens aufwachst und wenn du abends ins Bett gehst, hast du diesen Vers der Woche im Blick. Und vielleicht nach einer Woche nicht nur im Blick, sondern im Herzen. Wenn du magst, kannst du gerne mitmachen und wir hätten am Ende des Novembers 4 Verse mehr im Herzen. Einen wichtigen Vergleichspunkt gibt es hier noch. Die Vögel haben nur aus einem Grund Erfolg. Deshalb, weil der Weg hart ist, hart getreten. Der Teufel hat nur Erfolg, weil das Herz hart ist. Wenn das Herz hart ist, wie bei einem festgetretenen Weg, dann kann Gottes Wort gar nicht eindringen, sondern es bleibt an der Oberfläche und ist, im wahrsten Sinne des Wortes, leichte Beute. Heißt also, wir sind den Angriffen des Teufels nicht hilflos ausgeliefert. Wir können unseren Beitrag leisten, indem wir unser Herz öffnen. Besser noch, indem wir Gott um ein geöffnetes Herz bitten, nämlich ein weiches Herz, in das der Samen von Gottes Wort tief eindringen kann. Vielleicht so. Vater, himmlischer Vater, gib mir ein Wort für mein Herz und ein Herz für dein Wort. Und lass es tief gehen und bleiben. Ein zweites. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Das ist doch sehr beeindruckend, dieser Start, oder? Hier sind Menschen, die zwei Sachen tun. Sie nehmen Gottes Wort auf und zwar sofort und mit Freuden. Also das ist doch genial. Sie wachsen schnell und mit Freude. Auf den ersten Blick sieht das super aus und es sind erstmal die beeindruckendsten. Jetzt kommt das Aber. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Das heißt, die Wurzel ist nicht tief. Es sind nur Pflanzen auf Zeit. Mensch, wie schade, so ein guter Start, aber dann geht es einfach nicht weiter, es geht nicht in die Tiefe. Und so Wurzeln haben ja zwei Funktionen. Die geben Halt, wenn Sturm und Wind kommt, und sie geben Nahrung. Wasser und Nährstoffe nämlich. Ohne Wurzeln bleibt der Glaube oberflächlich und vorübergehend, das heißt, er geht vorüber. Er vergeht. Wann vergeht er? Jesus hat gesagt, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, wenn es brenzlig wird, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes heiß wird. Wenn deutlich wird, jetzt müsste ich eigentlich einen ziemlich konsequenten Schritt gehen in meinem Leben. Und das ist mir vielleicht zu heiß. Es gefällt mir nicht. Nein, danke. Und sie wenden sich ab. Sich abwenden kann vielleicht mal vorübergehend sein, aber auch andauernd. Und dann, so könnte man das Wort hier nämlich auch übersetzen, müsste man es als Abfallen übersetzen. Da löst sich also jemand aus der Verbindung zu Jesus, aus dem Glauben, dem ewigen Leben. Und da merken wir, das ist ganz schön ernst, dieses Gleichnis hier. Das heißt, wenn wir das hier hören, heißt es, mit Schwierigkeiten ist zu rechnen. Also Christsein ist nicht immer nur einfach lockerflockig. Was kann ich tun? Nun, ich kann um Bewahrung bitten. Ich kann sagen, Jesus, bitte schenke mir einen tiefen Glauben, der auch an Schwierigkeiten nicht irre wird und unter Hitze nicht vertrocknet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Entscheidung für Jesus vor so einer heißen Zeit zu treffen, damit man sich in der heißen Zeit darauf berufen kann und daran erinnern kann. Dass es gut ist, dieses Gebet in Anführungszeichen bei Zeiten zu sprechen. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, auf das, was uns die Jahreslosung sagt. Also wenn wir sagen, Mensch, ich möchte bereit sein auch für heiße Zeiten, dann sagt Gott, ich gebe dir gern. Er sagt nämlich, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das Gebet erhört Gott gerne. Ein drittes. Wieder bei anderen, erklärt Jesus, ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Hier in diesem dritten Vergleich wächst der Samen, das Wort, bisher am besten und längsten. Es erreicht eine beachtliche Höhe, verfehlt aber sein Ziel, nämlich Frucht. Nachdem diese Menschen das Wort gehört haben, wächst nämlich noch eine ganze Menge anderes daneben. Und zwar Dornen, die wie Unkraut wuchern. Die Dornen sprießen auf und wachsen offensichtlich schneller. Sie schießen regelrecht hoch. Und sie ersticken und erdrücken nun. Das heißt, sie bremsen und hemmen das Wachstum und das Wohlergehen des Glaubens durch Druck. Sie erdrosseln, sie erwürgen, sie ersticken, sie lassen dem Glauben und der Beziehung zu Jesus einfach keine Luft mehr. Das ist der Punkt. Da ist irgendwas, was Jesus mit Dornen vergleicht, das uns einfach keine Luft mehr lässt für den Glauben und die Beziehung zu ihm. Das Ergebnis, es gibt eben keine Frucht. Ja, Jesus, wofür stehen denn jetzt die Dornen? Was meinst du mit diesem Vergleich? Was kann uns denn die Luft zum Glauben und Leben nehmen? Jesus erklärt es. Er meint dreierlei. Das erste, ein ängstliches Sorgen um die Dinge dieser Welt. Vielleicht den Lebensunterhalt oder den Besitz, den wir haben. Nicht gemeint ist hier eine gesunde Vorsorge. Das ist gesund. Die Bibel sagt, sorgt vor. Nehmt euch die Ameise als Beispiel oder wie auch immer. Sorgt vor, das ist gut. Was hier gemeint ist, ist ein kreisendes, ängstliches Sorgen, das einen mehr und mehr bestimmt und einnimmt. Und das heißt, Sorgen können sein wie Seile, die sich um mich herum winden und die immer enger gezogen werden und mir deshalb Luft zum Glauben und Leben abschnüren. Das heißt, Sorgen haben Macht. Sorgen haben ganz schön Macht. Und wenn dich Sorgen bestimmen, ist das nicht zu unterschätzen. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt nämlich auch eine Schere, die das Seil der Sorgen zerschneiden kann. Wir finden sie in 1. Petrus 5. Da heißt es, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Hört sich erstmal platt an, ist aber ganz tief. Das ist die Schere, die das Seil der Sorgen durchschneiden kann, dass ich es auf Gott werfe. Und werfen heißt loslassen. Und kann sein, dass ich das am nächsten Tag wieder neu auf Gott werfen muss, weil es schon wieder da ist. Aber wenn ich das wieder und wieder mache, vielleicht ist es dann wie beim Handball. Wenn ich Handball trainiere, kann ich irgendwann besser werfen. Wenn ich meine Sorgen immer wieder auf Gott werfe, vielleicht gelingt es mir dann leichter, sie nicht direkt wieder mit nach Hause zu nehmen. Als ich mich erinnere, bei ihm ist es gut aufgehoben. Jesus sagt in Matthäus 6, sorget nicht. Und das ist nicht eine nette Idee, das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung, die er uns gibt. Sorget nicht. Und zwar, um uns zu befreien. Weil er weiß, dass Sorgen wie wuchernde Dornbüsche sein können, die alles unter sich begraben und ersticken. Und deshalb dürfen wir es Jesus immer wieder hinlegen und ihn bitten, diesen Dornbusch der Sorge zurückzuschneiden, damit Glauben und Leben wachsen können. Wie es in dem Lied heißt, komm zu Jesus, lege deine Sorgen nieder. Ein zweites, das Jesus meint, mit diesen Sorgen sind, hier heißt es, die Verlockungen des Reichtums. Man könnte auch sagen, die Täuschung, Verführung oder der Betrug des Reichtums. Das ist interessant. Jesus sagt, Reichtum betrügt. Wie meint er das? Betrügen heißt ja, da wird etwas vorgegaukelt, was es nicht gibt. Wie ist das zu verstehen? Nun, betrügerisch ist der Reichtum deshalb, weil er zu der Meinung führen kann, man habe Gott nicht nötig. Man hat ja finanziell vorgesorgt und Versicherung hat man auch. Und gleichzeitig nimmt der Reichtum, oder kann er zumindest, so viel Zeit und Raum einnehmen, dass er zum Lebenszentrum wird. Die Bibel hat gar nichts gegen Besitz, Jesus auch nicht. Jesus hat etwas dagegen, dass der Besitz uns besitzt. Denn beim Reichtum kann es so sein, ich habe Mühe, ihn zu vermehren, denn genug habe ich ja nie. Ich habe Furcht, ihn zu verlieren und Schmerzen, wenn ich ihn einbüßen muss. Da merkt man schon, eigentlich dreht sich nur noch alles darum. Das mit dem Reichtum ist eine besondere Herausforderung für die Reichen. Und das würden wir vielleicht sagen, na, reich sind wir ja nicht. Im weltweiten Vergleich schon. Gar nicht so einfach. Gott kennt die Not der Armen und er kennt die Not der Reichen. Beide brauchen Jesus und seine Befreiung, damit die Dornbüsche den Glauben nicht ersticken und ihm die Luft abschnüren. Was kann ich tun? Nun, ich kann das Eindringen, hier heißt es ja, sie kommen da rein, ich kann das Eindringen nicht ganz verhindern, aber ich kann eben zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er dafür sorgt, dass das bei mir keinen Raum gewinnt, dass sich diese Sorgen oder Täuschungen nicht breit machen. Ein letztes. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Hier sind also Menschen, die das gesäte und ausgeteilte Wort Gottes freundlich aufnehmen. Sie akzeptieren es, auch wenn sie vielleicht nicht immer alles direkt verstehen, aber sie sagen, ja, aber ich nehme das mal für mich an. Ich halte es für zutreffend. Ich vertraue, dass Gott es richtig gesagt hat. Ich vertraue, dass Gottes Zusagen vertrauenswürdig sind. Menschen, die Gottes Wort freundlich aufnehmen. Und Samen bringt dann Frucht, wenn der Boden ihn freundlich empfängt. Das war ja gerade eben bei dem Ersten und den Vögeln das Problem, dass der Weg so hart war. Es wurde eben nicht freundlich aufgenommen. Aber wo unser Herz offen ist, kann es tief gehen und Frucht bringen. Wo ich in Gottesdienst komme oder in den Hauskreis gehe oder in den Teenkreis, Jugend oder selbst in der Bibel lese, mit dieser Einstellung, Herr, ich möchte dein Wort heute mit offenem Herzen empfangen. Vielleicht hast du was für mich, mein Herz ist offen jetzt, dass du was reinlegen kannst. Da kann etwas wachsen und Frucht entstehen. Wachstum sieht so aus und Frucht so. Was meint Jesus denn mit Frucht? Interessant, oder? Er erklärt das gar nicht. Er hat so viel erklärt in diesem Gleichnis, aber was Frucht ist, hat er nicht ausgeführt. Müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht können wir das allgemein beantworten. Frucht ist ein Leben, das fruchtbar wird im Alltag und in der Tat. Das Frucht bringt für Gott und andere Menschen. Was ist Frucht? Nun, Frucht ist wohlschmeckend. In Früchten sind oft auch Vitamine zum Leben. Es ist heilsam. Oder wie hier der Weizen oder was auch immer, das ist gar kein Weizen, ne? Doch? Ach, ich war mir gerade wirklich unsicher, danke. Das gibt Kraft. Also Frucht ist immer irgendwie was Gutes. Ein Leben, das anderen Menschen Kraft gibt, das ihnen etwas mitgibt für ihr Leben, Vitamin C sozusagen. Ein Leben, das heilsam ist für andere, ein Leben, das Frucht bringt für Gott und für Gott, ja, wie ein Wohlgeruch ist. Ja, das ist ein Leben, das Frucht bringt. Das könnte man sich ja so sagen. Und finde ich sehr hilfreich, diese allgemeine Antwort. Aber vielleicht können wir noch eine speziellere finden. Vielleicht hat Jesus das nämlich auch nicht gedeutet, weil es für jeden in seiner eigenen Situation etwas Eigenes bedeuten kann. Ich möchte dir zum Abschluss der Predigt folgende Fragen mitgeben. Was sagt Gott mir gerade? Vielleicht, was sagt Gott mir gerade in diese Phase meines Lebens hinein oder in diesen besonderen Bereich meines Lebens? Welches Wort hat er im vergangenen Monat in mein Herz gelegt? Vielleicht ist da was, wo du merkst, das hat dich angesprochen. Vielleicht ein kleiner Vers aus der Bibel lese, der dir immer noch nachgeht. Oder irgendein Punkt, wo du merkst, hat Gott mich schon immer mal wieder ganz sanft angestoßen. Welches Wort ist das? In welchen Bereich geht das bei dir? Und dann sind die beiden letzten Fragen wichtig. Wie könnte dieses Wort, das Gott dir sagt, wie könnte das bei dir Wurzeln schlagen und wachsen? Wie könntest du diesem Wort Raum geben? Und dann einfach mal träumen. Wenn dieses Wort, das Gott dir gesagt hat, wo Gott dich angesprochen hat mit einem Vers oder mit was auch immer, wenn du diesem Impuls Gottes Raum gibst, wenn er wächst, welche Frucht würde daraus entstehen? Welche Frucht könnte daraus konkret wachsen? Deiner Beziehung zu Gott, zu deiner Familie, für andere, wie auch immer, für dich selbst. Was wäre das? Ich gebe euch einen kurzen Moment der Stille, um diese Fragen sacken zu lassen und zu bewegen. Amen. Soweit Gedanken zum vierfachen Ackerfeld. Wir sind nicht immer der perfekte Boden, ich bin's nicht. Es gibt jemanden, der perfekt war. Das war Jesus. Und der ist es, der uns einlädt, zu ihm zu kommen. Mit dem, was nicht perfekt ist in unserem Leben. Und er sagt, ich bin da. Ich bin da für dich, ich gehe an deine Stelle. Und ich reiche dir die Hand. Du bist eingeladen, komm zu mir. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Heute Abend beim Abendmahl. Und das dürfen wir nun noch miteinander feiern. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Und ich möchte noch um Gottes Segen bitten. Wem es möglich ist, lade ich allen dazu aufzustehen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.